Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Auch am zweiten Tag nach dem Beginn einer Waffenruhe zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite bleibt die Vereinbarung äußerst brüchig. Vor allem die zentrale Frage, ob der für die Weltwirtschaft so wichtige Seeweg über die Straße von Hormus nun bald sicher passierbar ist oder nicht, die ist weiterhin ungeklärt. Kommenden Samstag sollen in Pakistan ja erstmals direkte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran stattfinden. Und auch die Bundesregierung will direkte Gespräche mit dem Regime in Teheran suchen, um die Verhandlungen zu unterstützen. Währenddessen legt US-Präsident Donald Trump mit seiner Kritik an den NATO-Partnern nach und pocht auf deren Beteiligung bei der Sicherung der Straße von Hormus. Stefan Stuchlik.
Dies ist die Fieberkurve der Weltwirtschaft. Der Schiffstracker der Straße von Hormus. Immer noch wenig Bewegung, hunderte von Tankern sitzen seit Tagen fest. Die NATO-Partner sollen jetzt dort für Ordnung sorgen, sagt der US-Präsident. Niemand in der NATO, auch unsere eigenen Leute, haben irgendetwas verstanden. Sehr enttäuschend, es sei denn, man setzt sie unter Druck. Und der Druck auf die NATO-Partner wächst, sich hier zu engagieren. Nur die Meerenge ist militärisch ein gefährliches Nadelöhr. Es wäre letztendlich ein Kampfeinsatz, sagt Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität.
Wenn man so etwas macht, dann muss man immer damit rechnen, dass die Iraner entsprechend reagieren. Dann befindet man sich in einer kriegsähnlichen Situation oder gar in einer Kriegssituation. Das heißt, eine solche Mission würde bedeuten, man müsste immer mitkalkulieren, dass gegebenenfalls am Ende des Tages man kämpfen müsste.
Der NATO-Generalsekretär macht heute klar, Hormus wäre kein NATO-Einsatz. Hier sei die Koalition der Willigen gefragt, zu der auch Deutschland gehört. Es geht zunächst einmal darum, dass die Koalition von jetzt 34 Ländern anfängt, einen detaillierten Plan zu entwerfen, was man in der Straße von Hormus machen kann. Wenn die NATO helfen kann, klar, dann ist die NATO da. Ist der Iran-Krieg überhaupt ein Fall für die NATO? Darüber hatte es gestern zwischen dem NATO-Generalsekretär und dem US-Präsidenten eine heftige Auseinandersetzung gegeben. Die NATO war nicht da, als sie gebraucht wurde, und sie wird nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen sollten. Erinnert euch an Grönland, dieses große, schlecht gemanagte Stück Eis. Kein Wort von Trump zu den NATO-Basen, die die USA für den Iran-Einsatz nutzen, wie hier die Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein. Im Gegenteil, Trump droht nun damit, Teile der US-Truppen etwa aus Spanien und Deutschland wegzuverlegen. Etwa 80.000 US-Soldatinnen und Soldaten sind in Europa stationiert, davon allein in Deutschland etwa 37.000. Eine Umverlegung von Truppenteilen oder ganzen US-Basen würde Milliarden Dollar kosten. Das aber werde Trump nicht abhalten, meinen Experten.
Wir haben ja in den vergangenen Tagen gesehen, dass es um eine persönliche Beleidigung des Präsidenten geht und er da sozusagen nach Vergeltung sinnt. Und ich glaube, diese Kostenargumente spielen bei ihm überhaupt gar keine Rolle.
Der Kanzler versucht heute zu beschwichtigen, er habe mit Trump telefoniert. Von Truppenverlegungen sei da keine Rede gewesen.
Wir haben weder über den Abzug gesprochen, noch über die Einschränkung der Nutzung der militärischen Infrastruktur, die von den amerikanischen Streitkräften in Deutschland vorgehalten wird. Es gibt Stationierungsabkommen.
Er, Merz, habe im Gespräch auch betont, dass Deutschland bei der Sicherung der internationalen Schifffahrtswege nach einem möglichen Friedensschluss selbstverständlich helfen wolle. Für einen Einsatz hier in der Straße von Hormus brauche die Bundeswehr aber ein UN-Mandat und einen Beschluss des Bundestages. Trump habe dafür Verständnis gezeigt, sagt der Bundeskanzler.
Und dazu aus unserem ARD-Hauptstadtstudio Philipp Kunschner in Berlin. Philipp, der Bundeskanzler hat angekündigt, es soll jetzt direkte Gespräche mit der iranischen Führung geben. Dabei hatte man bis vor kurzem ja noch gesagt, das Regime muss weg. Ziemlicher Spagat, oder?
Ja, man könnte auch sagen, es ist sogar ein Eingeständnis, denn das bedeutet, dass die Bundesregierung anerkennt, dieses Regime ist noch da und es bleibt auch erst einmal und damit muss man nun arbeiten. Der Kanzler hatte zuvor mehrfach vom Ende des Mullah-Regimes in Teheran gesprochen, deutlicher sogar noch, er hat gesagt, die Tage seien gezählt. Und davon geht die Bundesregierung jetzt offenbar nicht mehr aus. Den Regime Change hat es nicht gegeben. Und deshalb die Taktik von Merz jetzt einlenken und wieder diplomatische Kanäle aufbauen. Angesichts der deutlichen Töne von Merz in den letzten Wochen ist das ein schwieriges Unterfangen. Fraglich ist auch, welche Rolle genau Deutschland in diesem Konflikt einnehmen kann. Merz hat heute gesagt, es sei das Ziel, einen eigenen Beitrag zum Erfolg der jetzt anstehenden Verhandlungen zu leisten. Heißt, Deutschland will sich beteiligen, sucht nach Möglichkeiten. Der Kanzler insgesamt aber unter Druck. Er will ein Ende des Kriegs, keine Spaltung der NATO und eine Entspannung an den Tankstellen. Ob er dafür und für all das hier die Mittel hat, um einen größeren Beitrag zu leisten, das bleibt aber fraglich.
Und Stichwort Spritpreise, eine der Folgen des Iran-Kriegs. Schnelle Entlastungen für Autofahrer wird es da wohl nicht geben. Welches Signal will Merz da senden?
Ja, das kann man so interpretieren, dass Merz hier der Einschätzung von Ökonomen folgt, die sagen, der Preis hat eine Signalwirkung, soll also Knappheit anzeigen und deswegen sollte man ihn auch nicht staatlich beeinflussen. Sollten die Preise aber weiter steigen, so Merz, dann werde man mit gezielten Entlastungen reagieren. Man könnte also auch sagen, die Bundesregierung will erst eingreifen, wenn die Lage noch schlimmer wird. Und der Kanzler hofft, dass sich das Problem von selbst erledigt. Und nur für den Fall der Fälle will er vorbereitet sein. Wie, das sollen sich jetzt Wirtschaftsministerin Reiche und Finanzminister Klingbeil überlegen. Ihre Vorschläge, sei es eine Übergewinnsteuer, die Erhöhung der Pendlerpauschale oder die Absenkung der Stromsteuer, gehen aber weit auseinander. Es gibt also viele Ideen, aber keinen Plan.
Philipp, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Wie schnell sich die Benzin- und Energiepreise wieder erholen, hängt auch davon ab, wie schnell ein Frieden am Persischen Golf geschaffen werden kann. Aber schon darüber, welche Vereinbarungen zur Waffenruhe eigentlich getroffen worden sind, für wen sie gelten sollen und wie, gibt es unterschiedliche Auffassungen der Kriegsparteien. Aus Sicht der Israelis ist ihr Kampf gegen die Hisbollah im Libanon nicht Teil der Vereinbarung. Und so waren die israelischen Angriffe auf den Libanon gestern die schwersten seit Beginn des Krieges. Doch damit gefährdet Israel auch die anstehenden Verhandlungen in Pakistan. Über die Kriegsstrategie Israels aus Tel Aviv, Björn Dahke.
Im Zentrum von Beirut, Aufräumen nach einem israelischen Angriff. Von einer Waffenruhe keine Spur. Die libanesischen Behörden sprechen landesweit von mehr als 300 Toten. In diesem dicht besiedelten Wohngebiet ist das unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Diese Straße wurde ohne Vorwarnung angegriffen. Ortswechsel, Kiryat Shmona im Norden Israels. Auch hier von Waffenruhe keine Spur. Die Hisbollah schießt Raketen. Ich hoffe wirklich sehr, dass unsere Regierung die Sache mit der Hisbollah weiterverfolgt und nicht nachgibt, weil die USA das fordern. Das muss gelöst werden. So kann es nicht weitergehen. Genau das verspricht er, Israels Premierminister Netanyahu. Liebe Bewohner des Nordens, wir setzen alles daran, Ihre Sicherheit wiederherzustellen. Wir haben weitreichende Sicherheitszonen eingerichtet entlang der Grenze. Ob die Waffenruhe mit dem Iran auch den Libanon einschließt, darüber gibt es unterschiedliche Interpretationen. Der Iran sagt ja, Israel nein. 6 Divisionen sind mittlerweile im Süden des Libanon im Einsatz, schätzungsweise 100.000 israelische Soldaten. Die Armee zerstört Häuser und Infrastruktur wie Brücken. Kritik am Vorgehen im Libanon, unter anderem von der Bundesregierung.
Die Härte, mit der Israel dort Krieg führt, könnte den Friedensprozess als Ganzes zum Scheitern bringen. Und das darf nicht geschehen. Deswegen habe ich gestern auch mit weiteren Staats- und Regierungschefs die israelische Regierung gebeten, ihre nochmals verschärften Angriffe zu beenden.
Auch US-Präsident Trump macht angeblich Druck. Die israelische Sichtweise ist eine andere. Israel will das trennen von der Waffenruhe und weitermachen, die illegalen Waffen aus den libanesischen Dörfern zu beseitigen. Das wird zu Verhandlungen führen, in Kombination mit dem Kampf gegen die verbliebenen Fähigkeiten der Hisbollah. Was der frühere Brigadegeneral in unserem Interview noch nicht weiß, er wird Recht behalten. Am Abend erklärt Premier Netanyahu, über die Entwaffnung der Hisbollah reden zu wollen, direkt mit der libanesischen Regierung. Ich habe schon 4 Friedensabkommen geschlossen mit arabischen Staaten und ich will weitere schließen. Wahrer Frieden, Frieden durch Stärke. Formelle diplomatische Beziehungen gibt es bisher nicht zwischen Israel und Libanon. Offiziell sind beide Länder nach wie vor im Krieg.
Und wir schalten zu Stella Männer in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Stella, Israel scheint also zu Friedensgesprächen bereit zu sein. Wie reagiert man im Libanon darauf, auch nach diesen massiven israelischen Angriffen von gestern?
Von Seiten der libanesischen Regierung gibt es Forderungen nach sofortigem Stopp der Bombardierungen. Der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Mitri hat gesagt, dass es Verhandlungen nicht unter Beschuss geben kann. Generell ist die libanesische Regierung aber positiv gegenüber Verhandlungen eingestellt. Sie hatte diese ja auch mehrfach in den letzten Wochen angeboten. Das Grundproblem bleibt aber, Israel hatte bislang immer die vollständige Entwaffnung der Hisbollah als Bedingung für Friedensverhandlungen genannt. Und diese ist schlicht unrealistisch, weil die libanesische Armee dafür zu schwach ist. Dementsprechend gering ist auch die Hoffnung in der Bevölkerung. Die Menschen hier stehen unter Schock aufgrund der schweren, verheerenden Angriffe. Ich stehe hier mitten im Stadtzentrum. Die Menschen haben bis gestern geglaubt, dass das hier ein sicherer Ort ist, bis die israelische Armee ohne Vorwarnung mehrere Angriffe hier durchgeführt hat, auch auf das Wohnhaus hinter mir. Eine Frau liegt dort noch unter den Trümmern. Und viele Menschen hier fragen sich, warum sollen wir darauf vertrauen, dass die israelische Regierung ein erneutes Abkommen diesmal einhalten wird?
Stella, vielen Dank für die Informationen nach Beirut. Und wir wollen das Ganze noch vertiefen. Und dazu begrüße ich in Berlin jetzt den Nahost-Experten und Chefredakteur des Fachmagazins Zenit, Daniel Gerlach. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, hallo, Herr Zamperoni.
Bleiben wir zunächst mal beim Libanon. Ob eine Waffenruhe am Golf den Libanon mit einschließt oder nicht, das hat ja entscheidende Bedeutung für die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Wie kann es dann also sein, dass die Seiten das so unterschiedlich interpretieren?
Ich glaube, es sagt einiges über den Stand der Welt aus, wenn die Mehrheit der Beobachter geneigt ist, eher dem pakistanischen Premierminister Sharif Glauben zu schenken, der sagt, Libanon war Teil des Deals, als dem amerikanischen Präsidenten. Das möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich weiß, was drin stand und was nicht drin stand und ob es überhaupt eine schriftliche Vereinbarung gegeben hat. Aber die Erwartungen waren hier unterschiedlich. Die Amerikaner haben dann schon gestern Abend ja gesagt, nein, Libanon war nicht Teil dieses Pakets. Aber es wird definitiv auch über den Libanon verhandelt werden. Ich denke schon, das sind zwei verschiedene Konfliktfelder und zwei verschiedene Themen. Und für die Amerikaner ist das, was im Persischen Golf passiert, ist die Straße von Hormus viel, viel wichtiger als der Libanon. Für die Europäer, denke ich, ist der Libanon sehr, sehr wichtig.
Gucken wir jetzt mal dann auf die Straße von Hormus. Militärisch mögen die USA weit überlegen sein, aber die Iraner haben ja entdeckt, was für einen mächtigen Hebel sie mit dieser Straße von Hormus haben. Wenn sie den jetzt immer spielen können?
Naja, also die Straße von Hormus ist ja nicht, es ist sehr selten geschlossen gewesen in der Geschichte. Da muss man schon ein paar hundert Jahre zurückgehen, zur Zeit des portugiesischen Kolonialreichs, dass mal eine Macht wirklich die Straße blockiert hat und Schutzgelder kassiert hat dafür, dass Schiffe durchkommen oder nicht. Und der iranische stellvertretende Außenminister hat ja auch gesagt, wir haben die Straße nicht geschlossen, sie ist offen, aber wir fordern, dass mit unserem Sicherheitsapparat, mit unserem Militär koordiniert wird. Und sie haben auf dieser Karte, die sie eben ja auch gezeigt haben, gesehen, dass ziemlich viele Schiffe an die iranische Küste zum Hafen Bandar Abbas fahren, offensichtlich dem Folge leisten. Das ist natürlich eine Erpressung. Iran behält sich aber vor und hat das auch in seinem Gesetz verankert 1993, dass man zwar freie Schifffahrt gewährt, aber wenn es Schiffe gibt, die gegen die iranischen Interessen verstoßen, beispielsweise Waffen transportieren und so weiter, dass man sich dann vorbehält, die nicht durchzulassen. Und jetzt gibt es in Iran eine neue Diskussion, die fast die Diskussion über das Atomprogramm ersetzt, dass man nämlich auch einmal feststellt, man hat, wie Sie eben sagen, ein starkes Druckmittel und dieses Druckmittel kann man, wie die Iraner sagen, zur Friedenssicherung einsetzen, aber natürlich auch, um Kasse zu machen. Und da sind die Golfstaaten wenig begeistert davon. Trump hat ja anfänglich gesagt, man könnte daraus ja ein Joint Venture machen. Und das haben die Iraner sehr dankbar aufgenommen. Und das wird definitiv auch Teil der Gespräche in Pakistan sein.
Bei den Gesprächen will Trump auf jeden Fall einen Deal, aber das iranische Regime scheint da nicht so recht mitzuspielen. Welche Druckmittel haben die USA denn jetzt überhaupt noch?
Die USA haben immer das Druckmittel, den Krieg fortzusetzen. Und ich werde auch nicht zu siegessicher auf der iranischen Seite, dass sie das nicht tun würden. Trump kann sehr schnell auch wieder seine Meinung ändern, wenn sich die Finanzmärkte ein bisschen beruhigt haben. Und wenn er den Eindruck hat, dass die Iraner eben halsstarrig sind und versuchen, ihre Positionen durchzusetzen, dann kann es auch sein, dass die Amerikaner wieder zu militärischen Mitteln greifen. Man sieht allerdings schon, dass man diese Verhandlungen auf amerikanischer Seite ernst meint in Pakistan an der Zusammensetzung, dass eben nicht die Unterhändler nur dort sind, die vorher schon gescheitert sind, sondern dass er den Vizepräsidenten geschickt hat, der zwar nicht viel Ahnung von der Materie hat, aber der eigentlich für die Kritiker eines solchen Angriffs stand. Und das heißt schon, dass man da quasi jetzt etwas personell sich verstärkt hat. Ich glaube, auch die iranische Seite möchte gerne verhandeln und möchte auch diese Verhandlungen zum Erfolg führen. Aber natürlich immer der eigenen Anhängerschaft das so verkaufen, dass das ein großer Erfolg war. Die Iraner schicken auch einen Mann der Revolutionsgarde, einen sehr hochrangigen Parlamentarier, den ehemaligen Bürgermeister von Teheran, der einer der starken Männer des Regimes jetzt ist, dorthin. Oder es wurde zumindest berichtet, dass er an den Verhandlungen teilnimmt. Also da wird, glaube ich, nicht nur zur Show verhandelt, sondern da gibt es schon ein Interesse, wie man da zusammenkommt. Da gibt es verschiedene Ansätze, die dann, ja, immer, da liegt der Teufel dann im Detail.
Das heißt, welche Chancen auf Erfolg geben Sie diesen Gesprächen in Pakistan dann?
Ja, das wird ein sehr, sehr kompliziertes Thema sein und ich denke, man wird nicht nach 2 Wochen sagen können, dass man das jetzt zu Ende verhandelt hat. Deswegen ist meine Vermutung, dass diejenigen, die jetzt einen gesichtswahrenden Deal wollen, nach 2 Wochen sagen werden, wir haben einen Prozess aufgelegt und wir verhandeln weiter, diese Verhandlungen in die Länge ziehen. Trump wird sich dann von seiner Aufmerksamkeit anderen Themen wieder zuwenden. Die Golfstaaten werden ein Stück weit auch damit alleine gelassen werden. Aber ich denke nicht, dass es nach 2 Wochen tatsächlich ein Ergebnis geben wird. Wenn alles gut läuft für die Unterhändler, dann werden die Verhandlungen fortgesetzt. Wenn nicht, dann wird es wieder Krieg geben.
Herr Gerlach, ich danke Ihnen wie immer für die Analysen.
Dankeschön.
Tja, welche Schlüsse aus der Iran-Strategie der USA zu ziehen sind, das dürfte man sich auch in China genau anschauen. Die Volksrepublik droht schon länger unverhohlen seinem kleineren Nachbarn Taiwan, beansprucht es als eigenes Gebiet und führt regelmäßig militärische Großmanöver rund um die Insel durch. Doch gerade in diesen Tagen, in denen sich zeigt, dass militärische Gewalt und Überlegenheit allein auch ihre Grenzen haben, scheint China auch auf eine parallele Strategie zu setzen, auf die diplomatische Karte, und empfing offiziell Vertreter der größten taiwanesischen Oppositionspartei, die ihrerseits darauf hoffen, mit der diplomatischen Initiative dieses eher seltenen Besuchs punkten zu können. Aus Peking, Jörg Endres.
Die Autobahn vor den Toren Pekings führt bereits nach Taiwan, zumindest auf den Schildern. Der Jingtai Expressway ist auch auf lokalen Routenplanern zu finden. Die wichtigste Teilstrecke, eine Brücke oder ein Tunnel zur Insel, fehlt allerdings. Der Highway soll vor allem den Anspruch der Volksrepublik China auf die demokratisch regierte Insel Taiwan unterstreichen. Liu Yanfei, Lastwagenfahrer seit vielen Jahren, findet das richtig. Ich hoffe, der Highway wird bald fertiggestellt und Taiwan kommt zurück zu uns. Wir sind doch alles Chinesen. Peking überzieht Taiwans Regierung mit immer heftigeren militärischen Drohungen. Nun kommt in diesen Tagen eine Schaumoffensive gegenüber Taiwans China-freundlicheren Opposition hinzu. Die kommunistische Führung hat Zhang Liwen von der Nationalpartei Kuomintang eingeladen. Die neue Vorsitzende will Taiwans Eigenständigkeit zwar erhalten, aber Spannungen mit Gesprächen abbauen und wird rhetorisch mit offenen Armen empfangen. Unsere beiden Parteien fühlen sich in der Verantwortung für die chinesische Nation auf beiden Seiten der Taiwanstraße. Zhangs Reise ist auch in ihrer eigenen Partei hoch umstritten. Viele fürchten Propagandabilder für China ohne konkrete Ergebnisse. Zeichen der Gemeinsamkeit, ein Besuch der Gedenkstätte für Sun Yat-sen, Revolutionär der Kaiserzeit, auf den sich Kommunisten und Nationalisten gleichermaßen berufen. Zugleich lockt China mit engen Wirtschaftskooperationen, auch Energiepartnerschaften, weil Taiwan besonders unter der Ölkrise durch den Iran-Krieg leidet. Peking dürfte zudem gefallen, dass Zhangs Partei im Parlament ein großes Waffengeschäft mit Taiwans Schutzmacht USA blockiert. Sie will Spannungen durch mehr Nähe zu Peking abbauen. Ich hoffe wirklich, dass es für mich möglich ist, meinen lieben Freunden und Verwandten in Taiwan ein Geschenk von meiner Reise mitzubringen, den Frieden. Doch Pekings Militäraktivitäten vor Taiwan reißen bislang nicht ab. Ein tatsächlicher Angriff sei aber riskant, selbst bei längerfristiger Planung, so Analysten. Das hätten die Kriege in der Ukraine und im Iran gezeigt und gelte auch für einen möglichen Angriff auf Taiwan. Das lässt sich auch nicht einfach mit einer großen Anzahl Raketen, Schiffe oder Flugzeuge auffangen. Es geht darum, die richtigen Leute an den entscheidenden Stellen zu haben, die wissen, wie man in die Offensive kommt, aber auch wie man deeskaliert, um Verluste einzuschränken. Das langfristige Ziel der Kommunistischen Partei in China ist jedoch klar. Taiwan soll zu China gehören und die Autobahn nahe Peking dann wirklich nach Taiwan führen. Egal, ob dafür friedliche oder militärische Mittel nötig sind.
Es war ein bewusst gesetztes Zeichen. 2022, also in dem Jahr, in dem Russland seine Invasion der Ukraine begann, wurde sie mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial. Ihr langjähriger Vorsitzender Jan Raczynski, auf dem Foto hier in der Mitte, hat ihn damals stellvertretend für die ganze Gruppe entgegengenommen. Gegründet wurde Memorial einst, um die Verbrechen der Stalinzeit aufzuarbeiten. Zuletzt dokumentierte sie aber auch Menschenrechtsverstöße und Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg. Heute ist Memorial in Russland verboten worden, als extremistische Organisation. Und so dürften jetzt noch mehr Menschenrechtler versuchen, Russland zu verlassen. So wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs gleichzeitig auch unzählige junge Russen, die Angst haben, sie könnten in diese Reihen gezwungen werden. Als Rekruten für die russischen Streitkräfte, für die Front. Viele flohen auch zu uns nach Deutschland, in der Hoffnung, hier Schutz zu finden. Doch den Kriegsdienst zu verweigern, das reicht als Asylgrund in Deutschland nicht aus. Jonas Reichert.
Sie kapitulieren vor einer scheinbar ausweglosen Lage. Dieses russische Paar hat kurz nach Ausbruch des Krieges 2022 die Heimat verlassen, bevor der Mann zum Militär eingezogen wurde. Den Krieg gegen die Ukraine lehnen sie ab und möchten unerkannt bleiben. Mit ihren beiden Kindern flohen sie über Bosnien und Kroatien nach Deutschland. Seitdem leben sie in einer Asylunterkunft in Oberfranken. Ihr Asylantrag wurde 2023 abgelehnt. Die endgültige Entscheidung des Verwaltungsgerichts steht bis heute aus.
Ich verstehe dieses System nicht. Ich glaube, man sollte das schneller machen. 3 Jahre und kein Vorankommen. Manche Menschen wohnen hier 7 bis 8 Jahre. Ich möchte das nicht. Nur essen und aus dem Fenster schauen.
Hinzu kommt die prekäre Wohnsituation der Familie im Flüchtlingsheim.
Es gibt wirklich viele gefährliche Menschen. Hier ist ständig die Polizei da. Es gibt Abschiebungen, Feueralarme. Auch in der Nacht gibt es ständig Alarm. Das ist schwierig für Kinder.
Er ist gelernter Juwelier, sie Ökonomin. Sie wollen sich integrieren, neue Berufe erlernen. Die Sprachkurse hat sie alle bestanden. Die Mutter stellte bei der Zentralen Ausländerbehörde von Oberfranken einen Antrag auf Ausbildungserlaubnis. In der Antwort weist die Behörde darauf hin, dass auch das die Familie nicht beisammenhalten würde. Auf Anfrage schreibt die Regierung von Oberfranken zum Fall der Familie: Die Ausländerbehörden sind an diese Entscheidung des BAMF gebunden. Eine Einbeziehung des Ehegatten in die Ausbildungsduldung ist nach dem Gesetz nicht möglich.
Für unsere Familie ist es unmöglich, uns zu trennen. Wir müssen zusammenbleiben. Besser, wir probieren es in einem anderen Land, als dass wir uns trennen.
Obwohl der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz russischen Kriegsdienstverweigerern Schutz zugesagt hatte, gab es nur wenige Anerkennungen. Seit Kriegsausbruch haben mehr als 7000 russische Männer zwischen 18 und 45 Jahren Asyl beantragt. Nur 89 wurde Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz gewährt. 286 erhielten einen temporären Schutzstatus. Flüchtlingsorganisationen kritisieren die Ablehnungen bei russischen Kriegsdienstverweigerern. Diesen drohe in Russland die Festnahme an der Grenze und der Dienst an der Front.
Wozu haben wir ein Asylrecht, wenn nicht mal diese Menschen hier Aufenthalt bekommen? In den Bescheiden wird nur noch gesucht nach Gründen, wie man die Ablehnung und die Abschiebung begründen kann, nicht mehr nach den Schutzgründen, was eigentlich die Aufgabe des BAMF wäre.
Im Fall der russischen Familie in Oberfranken antwortet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF berücksichtigt die aktuelle Lage in der Russischen Föderation in seiner Entscheidungspraxis. Allerdings wird Schutz nur gewährt, wenn auch eine tatsächliche individuelle begründete Furcht vor Verfolgung vorliegt. Die Familie geht in eine ungewisse Zukunft. In der kommenden Woche tritt sie ihre Rückreise nach Russland über Serbien an.
Ein Beitrag von Johannes Reichert. Und jetzt, Jens, weitere Nachrichten des Tages mit dir.
Der russische Präsident Putin hat über das orthodoxe Osterfest eine Feuerpause in der Ukraine angekündigt. Die Waffen sollen von Samstagnachmittag bis Sonntagabend schweigen, teilte der Kreml am Abend mit. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte vorgeschlagen, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur über die Feiertage auszusetzen. Eine ähnliche Vereinbarung hatte es im vorigen Jahr gegeben, sie wurde aber vielfach gebrochen. Die deutsche Rechtsextremistin Mala Svenja Liebig ist in Tschechien festgenommen worden. Seit Monaten wurde mit einem europäischen Haftbefehl nach Liebig gesucht. Sie war im vorigen Sommer noch unter ihrem männlichen Vornamen Sven zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden, unter anderem wegen Volksverhetzung. Danach ließ sie ihren Geschlechtseintrag ändern, was durch das neue Selbstbestimmungsgesetz erleichtert wurde. Der Fall hatte die Diskussion über dieses Gesetz wieder angefacht. Die Zahl der Firmenpleiten ist in den ersten 3 Monaten dieses Jahres stark gestiegen. Sie war so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr, also auch nicht während der Finanzkrise 2009. Nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle gab es 4.573 Insolvenzen. Betroffen waren demnach viele Kleinunternehmen. Das erkenne man daran, dass die Zahl der betroffenen Arbeitsplätze vergleichsweise gering sei. Der Lebensraum der Kaiserpinguine in der Antarktis wird durch die Erderwärmung bedroht. Deshalb hat die Weltnaturschutzunion die Art jetzt auf ihrer roten Liste als stark gefährdet hochgestuft. Die Kaiserpinguine brauchen das Meereis, weil sie dort brüten und nicht schwimmen können, während sie ihr Federkleid wechseln. Durch die Erderwärmung schmilzt dieses Eis immer früher im antarktischen Winter.
Die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz ist ein Stück DDR-Geschichte, das bis heute sichtbar und markant mitten in Berlin steht. Doch sie zeigt nicht nur auf zeitlose Weise den Takt der Welt an, sondern drückt auch eine Designsprache aus, die eng verbunden ist mit der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst. Seit der Wiedervereinigung einfach die Kunsthochschule Weißensee. Denn der Uhrenentwurf für die sozialistische Neugestaltung des Alexanderplatzes entstammt der Feder eines Dozenten dort. Doch der Hochschule ging es von Anfang an weniger um Sozialismus, vielmehr empfand sie sich als Fortführung der Bauhaus-Tradition und Philosophie. In diesem Jahr feiert die Kunsthochschule Weißensee ihr 80-jähriges Bestehen. Susette Kleine und Katharina Röben.
1986 haben Klaus Killisch und seine Partnerin Sabine Herrmann ihren Abschluss an der Kunsthochschule Weißensee in Ost-Berlin gemacht.
Das war ja immer toll, Sommer an der Kunsthochschule.
Der Startschuss für ihre erfolgreichen Karrieren und die vieler weiterer Absolventen. Ob Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz oder die Bären auf den Berlinale-Plakaten. Viele Arbeiten sind weltbekannt.
Für mich spielte die Hochschule im Nachhinein eine wichtige Rolle im Sinne von ein Ort des Lernens, des Kunstsehens und Verstehens.
Die Kunstschule Berlin-Weißensee feierte 1947 ihre Eröffnung. Gegründet wurde die damals noch benannte Kunstschule des Nordens ein Jahr zuvor von Künstlern.
Es ging einmal darum, einen niedrigschwelligen Zugang für alle sozialen Milieus zum Studium zu schaffen. Dann gab es vor allen Dingen auch eine ganz starke Referenz zum Bauhaus durch die Gründerinnen und Co-Gründerinnen.
Entsprechend des Bauhaus-Konzepts sollten alle Studierenden zunächst ein gemeinsames, fachübergreifendes Grundlagenstudium absolvieren in Fächern wie Design, Malerei und Bildhauerei. Das staatlich gelenkte System der DDR stellte die Hochschule dann vor große Herausforderungen. Die Kunst stand stark unter Beobachtung. Künstlerpaar Sabine Herrmann und Klaus Killisch kannten die Regeln. Ohne öffentlich geäußerte Systemkritik kam man zurecht. Was im Hintergrund lief, wurde beiden erst später bewusst.
Ich war im ersten Studienjahr auch noch aktiv so in der kirchlichen Friedensbewegung und hatte auch diesen Aufnäherschwerter zu Flugscharen. Mhm. Und das waren dann schon Probleme. Und ich habe das erst später erfahren, dass aus den Akten, dass eigentlich geplant wurde, ich sollte die Schule verlassen, also exmatrikuliert werden.
Ein Lehrer setzte sich für ihn ein. Er durfte bleiben. Doch einige Studierende mussten die Schule auch verlassen. Darunter der international renommierte Künstler Georg Baselitz. Nach 2 Semestern wurde er wegen gesellschaftspolitischer Unreife, so der Vorwurf, der Hochschule verwiesen. Baselitz ging danach in den Westen. Nach der Wende trotzte die Hochschule einer möglichen Auflösung, musste sich allerdings teilweise personell und strukturell neu orientieren. Sie blieb bewusst klein und konzentriert. Gleichzeitig wurden internationale Kooperationen ausgebaut.
Diesen Ort wird es auf jeden Fall noch in 80 Jahren auch geben, weil das Interesse an Kunst und Kultur nimmt ja total zu. Es wollen immer mehr junge Leute wollen Kunst studieren. Es wollen immer mehr Leute Kunst sammeln.
Ein enges Verhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden und das Erlernen aller Kunstformen. Die Gründungsidee der Kunsthochschule Weißensee zieht auch heute noch hunderte Studierende an.
Ein Bösewicht war er oft, aber nur im Film. Als Mensch war Mario Adorf zugänglich und bodenständig und durch diese charmante Mischung bei vielen beliebt. In beeindruckenden 221 Kino-, Fernseh- und Serienproduktionen gab er im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere vor allem Charakterrollen einen Ausdruck und spielte sich aus einer kleinen Stadt in der rheinland-pfälzischen Provinz ins große Scheinwerferlicht. Wie heute bekannt wurde, ist Mario Adorf gestern nach kurzer Krankheit im Alter von 95 Jahren verstorben. Theresa Peters mit einem Nachruf.
Wenn er spielte, dann überzeugend, kraftvoll.
Das gibt's doch gar nicht!
Mario Adorf spielte sie alle. Die Guten, die Bösen und oft auch die schmierigen Typen.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Er war der Fiesling, der Winnetous Schwestern Shochi erschoss. Er habe beim Spielen die Sau rausgelassen, sagt Regisseur Volker Schlöndorff.
Es war ihm absolut notwendig, anzukommen, die Leute zu unterhalten und zu spüren, dass er in Kommunikation tritt mit dem Publikum. Und ich finde, das ist eben auch eine großartige und sehr großzügige Qualität, unterhalten zu wollen.
Mario Adorf hat in mehr als 200 Produktionen mitgespielt. Er war schon früh ein Star.
Bester männlicher Filmschauspieler Mario Adorf.
Adorf wurde 1930 in Zürich geboren. Die Kindheit schwierig. Sein Vater, ein Italiener, hatte bereits Familie. Seine Mutter zog ihn alleine groß in Mayen in der Eifel. Über mehrere Jahre lebte er unter der Woche im Kinderheim. Seine Mutter musste arbeiten. Eine prägende Zeit.
Für mich war es weitgehend meine Erziehung und dann meine Erziehung am Theater, das Lernen am Theater, eben auf dem Boden zu bleiben und nicht also abzuheben, dass man sich nicht so wichtig nimmt und dass alles letzten Endes vorbeigeht.
Adorf lernte sein Metier von der Pike auf. In den 50er Jahren machte er seine Schauspielausbildung in München. Viele Jahre lebte und arbeitete er dann in Italien und blieb dort immer der Deutsche.
Ich war ja auch als Schauspieler, war ich ja der Ausländer. Nicht? Ich spielte zwar Italiener, aber für die Regisseure, die Produzenten, da war ich eben ein Deutscher.
Seiner Heimat blieb er treu, kam immer wieder zurück, wie hier 2024 nach Mayen. Er drückte vielen Filmen seinen Stempel auf, etwa in Helmut Dietls Kir Royal Mitte der 80er Jahre.
Entschuldigen Sie, ich wollte ja nicht stören.
Was ist denn?
Mein Name ist Haffenlohr.
Ich dachte immer, dass er ein starkes komödiantisches Potenzial hat, was zu diesem Zeitpunkt also nicht, von dem niemand in Deutschland Gebrauch machte oder kaum jemand Gebrauch machte. Ich fand ihn immer komisch.
Mario Adorf war vor allem eins: ein Unterhalter, ein Geschichtenerzähler. Immer kraftvoll, immer überzeugend.
Mario Adorf, böse Rollen sind die guten Rollen. So heißt die Doku, die gleich im Anschluss hier im Ersten läuft und auch in der ARD-Mediathek zu finden ist. Und uns bleibt zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Carsten, was macht der Frühling?
Der Frühling, der ändert sich gerade. Wir erleben gerade in diesen Stunden eine Wetterumstellung. Und zwar beginnend im Westen und im Nordwesten unseres Landes. Heute, am späten Nachmittag, am frühen Abend, hat Frau Wilhelmi Zäh dieses tolle Foto von einer Regenschauerwolke über der Nordsee aufgenommen, von der Insel Borkum. Blick Richtung Norden, Blick Richtung Nordwesten. Und dort auf der Nordsee gab es heute Nachmittag nicht nur kräftige Regenschauer, sondern auch Gewitter. Und beides zieht jetzt in diesen Stunden und auch in den nächsten Stunden nach Deutschland rein. Wir sehen es auf den Regenradarbildern. Wir sehen schon etliche Regenschauer hier in der Mitte. Da fällt noch kein Regen raus. Die Regentropfen, die hier fallen, die verdunsten in der Atmosphäre, weil die Luft dort noch sehr trocken ist. Aber diese stärkeren Regenschauer, die jetzt gerade im Nordwesten ankommen, die sind so kräftig, da wird die Luft feuchter und das führt auch zu deutlicher Nässe am Erdboden. Und wir können mal schauen auf die Gewitterblitze der letzten drei Stunden. Und da sehen wir zum einen über der Nordseeküste Richtung Niederlande sind Gewitter gerade aktuell unterwegs. Auch die werden nach Deutschland vorankommen. Und über Paris zog heute Nachmittag ein Gewitter, nachdem es dort heute am Nachmittag zunächst 27 bis 28 Grad warm war. Also eine kleine kleiner Vorgeschmack auf den Sommer. Auch das sind diese Gewitter. Mit dieser Kaltfront, die sich jetzt nähert, das sehen wir hier auf diesen Bildern, folgen jetzt weitere Schauer und eben auch einzelne Gewitter. Übrigens morgen früh, wenn das Ganze auch den Nordosten Deutschlands erreicht, könnte anfangs am Vormittag das Ganze mit Schnee vermischt sein. Ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass es dort nicht allzu warm sein wird. Am längsten bewölkt bleibt es übrigens morgen tagsüber am Nachmittag im Süden. Im Norden kommt später noch die Sonne hervor. Die Temperaturen ganz im Osten erneut leicht frostig, im Westen zweistellige Pluswerte. Und tagsüber erreichen die Temperaturen meistens nur 6 bis 11 Grad im Osten und bis zu 18 Grad im Südwesten. Die weiteren Aussichten übermorgen am Samstag wird es wieder sonniger und wärmer. Am Sonntag kommt das nächste Regengebiet. Das Ganze bei 9 bis 16 Grad.
Wechselhaft. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter, wie gesagt, mit dem Nachruf auf Schauspielerlegende Mario Adorf.
Und anschließend warten die Kollegen von Extra 3 auf Sie.
Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.
Tschüss.